Herzlich willkommen zur 9. Folge des TLM-Podcasts. Den haben wir zum 30. Geburtstag unserer Einrichtung aufgelegt in diesem Sommer und wollen in lockerer Reihe mit interessanten Menschen, die mit Medien und mit Thüringen und auch ein bisschen mit uns zu tun haben, über ihre und unsere Themen sprechen. Letztes Mal ging es mit Professor Alexander von der Friedrich-Schirrlau-Universität um den Grenzbereich zwischen Journalismus und Recht. Das war auch ganz spannend. Wir haben uns für eine Fortsetzung verabredet. Heute wird es aber mindestens genauso spannend, wenn ich mit dem Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, Herrn Holter, über Medienbildung in Thüringen spreche. Medienbildung in Thüringen, das ist ja so etwas, was einen ganz großen Schwerpunkt sowohl natürlich Ihrer Arbeit als auch unserer Arbeit bildet. Herr Minister Holter, herzlich willkommen in der TLM.
Ich freue mich, danke schön.
Mein Name ist Kirsten Kramer und ich darf Ihnen Herrn Holter kurz vorstellen. Helmut Holter ist im Norden geboren, in Ludwigslust im Jahre 1953, ich hoffe, ich darf das sagen, ist ein deutscher Politiker der Linken Partei, hat lange Jahre in Mecklenburg-Vorpommern sowohl im Kabinett als Minister als auch im Landtag gewirkt und ist, nachdem er in Mecklenburg-Vorpommern alles geregelt hatte, nach Thüringen gekommen. Und zwar schon vor einigen Jahren. Und hat im Kabinett von Herrn Ramelow sowohl im ersten als auch im jetzigen das Ministeramt für die Bildung übernommen und wirkt dort seitdem. Durch dieses Amt als Bildungsminister fällt in seine Verantwortlichkeit sowohl die schulische, aber auch die außerschulische Medienbildung. Und wir wollen mal über den Stand und die Zukunft der Medienbildung hier in Thüringen heute miteinander reden. Deshalb haben wir als Thema uns ausgedacht, Medienbildungsland Thüringen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Herr Minister, Sie sind ja genau wie ich ein Digital Immigrant. Wann haben Sie eigentlich das letzte Mal in Bezug auf Medien etwas gelernt?
Ach, man lernt täglich etwas, aber ganz konkret habe ich vor kurzem im Rahmen einer Videokonferenz gelernt, wie man eine Datei, in dem Fall was eine PowerPoint, freischaltet und die dann auch in der Videokonferenz sozusagen begleitend weiter schaltet, damit alle das sehen können. War für mich ein neues Moment, ja, kleines handwerkliches, aber so ich wusste es nicht, aber das sind so praktische Dinge, die man dann lernt.
Praktisches Wissen ist da hilfreich. Das ist auch ein super Anknüpfungspunkt für die nächste Frage, denn wann sind Sie das letzte Mal an Medien verzweifelt? Ich kann Ihnen sagen, ich bin heute an unserem Videokonferenzsystem verzweifelt, weil wir irgendeinen Korken in der Leitung haben, dass heute nichts rein und raus ging. Wie ist das bei Ihnen?
Das war bei mir, Frau Kramer, gestern. Ich hatte mich in eine Videokonferenz eingeschaltet. Alle hörten mich, aber ich hörte die andere Seite nicht, also die anderen Teilnehmenden nicht. Was macht man? Man geht auf Einstellungen, Audioeinstellungen, versucht irgendwie, ja, möglicherweise ist da ein Haken gesetzt, dass der Ton aus ist oder so, war aber alles nicht, habe mich nochmal neu eingewählt, auch das funktionierte nicht. Na gut, dann habe ich den Ausweg übers Handy genommen, habe mich per Handy dazugeschaltet. Heute Morgen in einer weiteren Videokonferenz, das gleiche System, auf einmal funktioniert da alles, also scheinbar müssen auch Geister unterwegs sein, die in der Technik rumwirtschaften.
Ja, manchmal wundert man sich, das stimmt. Kommen wir mal zum Begriff Medienbildung, um den ja heute das meiste gehen soll in unserem Gespräch. Medienbildung ist seit Jahren schon ein bestimmendes Thema im Medienbereich, neben all den klassischen Fächern und den klassischen Inhalten. Sie wird aber als Schlüsselfähigkeit angesehen. Wie würden Sie das definieren? Was ist Medienbildung für Sie? Was macht Medienbildung aus?
Ja, Medienbildung ist in der Tat eine Schlüsselkompetenz, die nicht nur junge Leute, auch ältere Leute besitzen sollten, aber gerade die heranwachsende Generation. Ja, die kennen die Geräte, sie können wischen, sie können scrollen, sie können tippen, aber sie zu bilden, dass sie auch mit den Medien das, was sie empfangen bzw. abgeben innerhalb der Medien oder innerhalb des Internets, das beurteilen zu können, das, glaube ich, macht genau Medienkompetenz aus und dazu ist auch Medienbildung notwendig. Also das eine ist das Handwerkliche und das andere ist wirklich auch zu beurteilen, was darf ich nicht, was bekomme ich übers Internet, ist das jetzt, sagen wir mal, eine Desinformation, eine Fake News oder ist es, sagen wir mal, auch wahr? Also ich brauche ein gutes Urteilsvermögen und deswegen ist es Medienbildung ist wirklich eine komplexe Angelegenheit. Es hat was mit Beherrschen der Technik zu tun, aber auch mit Urteilsvermögen und auch natürlich mit Sinnstiftung, die damit verbunden ist. Und wichtig ist, dass Medien nicht alles sind, sondern es gibt auch darüber hinaus noch etwas.
Das ist wohl wahr, ja. Und wenn Sie jetzt sagen, es ist so ein komplexes Thema, auf der einen Seite die technischen Fähigkeiten, auf der anderen Seite die inhaltliche Arbeit mit den Dingen, mit denen man umgeht, wo sehen Sie so das Hauptziel jetzt im Land? Was möchten Sie besonders voranbringen?
Naja, das beginnt eigentlich im Kindergarten. Also ich bin ja zuständig für die frühkindliche Bildung bis hin zur Erwachsenenbildung. Und in allen Bereichen wird über Digitalisierung gesprochen. Und ich bin der Überzeugung, wir müssen den Begriff Digitalisierung ersetzen durch den Begriff der Digitalität, weil für mich ist Digitalisierung mehr die technische Seite. Also dass die Hardware da ist, dass die Software da ist, dass die Leitungen da sind, entsprechende Datenmengen hin und her bewegt werden können. Manchmal hapert es eben auch, dann gibt es eben technische Probleme. Aber das ist sozusagen auf der Haben-Seite. Ich sage mal, das ist wie Telefon, Strom und Wasser, was wir auch alltäglich nutzen. Aber die Frage ist eben, wie oft nutze ich was und wozu benutze ich eigentlich diese Medien? Und das ist für mich die Herausforderung, die junge Generation fit zu machen für diese Informationsgesellschaft, dass sie also bewusst die Medien einsetzen können, sowohl im privaten Bereich als auch im beruflichen Bereich, um dann also auch teilhaben zu können am gesellschaftlichen Leben. Und das ist für mich die eigentliche Herausforderung. Also Medienbildung ist kein Selbstzweck, sondern hat was mit der Biografie, mit der Entwicklung der Kinder und Jugendlichen generell zu tun.
Und dieser Begriff der Digitalität, den Sie eben so mit ins Spiel gebracht haben, ist das so eine Art Ziel? Ist das so die Beschreibung, wenn ich mit der Technik umgehen kann und die Inhalte bewerten und einschätzen kann, dann habe ich ein digitales Grundvermögen erworben?
Genau richtig. Also wir sprechen von der Kultur der Digitalität, übrigens auch in der Kultusministerkonferenz inzwischen, weil wir gesagt haben, wenn uns die digitale Welt, die Medien nun ständig begleiten, dann ändert das auch unser Leben, auch unsere Kultur des Miteinanders und des Alltages. Deswegen geht es darum, dass eben diese digitalen Formate zu unserem Alltag dazugehören, sowohl in der Schule als auch im persönlichen Leben, im kulturellen Bereich, aber dann auch später, wenn man die Schule verlassen hat, im Arbeitsbereich. Und gerade die Wirtschaft fordert ja auch zu Recht, dass die Schulabgänger und Schulabgänger entsprechende Medienkompetenz haben. Viele Wirtschaftsunternehmen beschweren sich regelrecht, dass bestimmte Basiskompetenzen nicht vorhanden sind und die dann erst im Unternehmen vermittelt werden müssen. Da gibt es hohe Erwartungen und Anforderungen an die Schule und damit an die Lehrerinnen und Lehrer. Aber auch diese müssen fit gemacht werden.
Und das ist bestimmt auch keine leichte Aufgabe. Wenn wir jetzt nochmal bei der Schule bleiben, wie haben Sie ja gerade angesprochen, Schule ist der Ort, in dem Kinder für sowas fit gemacht werden sollen. Haben wir schon die Bedingungen, um Medienbildung in der Schule hier in Thüringen ideal umsetzen zu können? Oder wenn ja, wunderbar, wenn nein, wo sehen Sie denn da akuten Handlungsbedarf?
Naja, wunderbar ist schon mal ein hohes Level, ne? Das ist schon mal klar, aber wir sind sehr gut aufgestellt. Also wir haben auf der einen Seite den Kurs Medienkunde seit 2002, da sind wir wirklich auch Vorbild, kann man sagen, in Deutschland, dass wir das angefangen haben. Das zieht sich wie so ein roter Faden eigentlich durch die Schulen von der 1. bis zur 10. Klasse. Gut, die 11. und 12. die Berufsschüler, das ist bei denen schon Normalität, gehört dazu. Also wir vermitteln da schon etwas und das ist auch wichtig in der Grundschule zu beginnen, hat eben was mit Basiskompetenzen zu tun. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich auch die Lehrerinnen und Lehrer so fit zu machen, dass sie diese Herausforderungen meistern können. Und wir haben jetzt im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, den ja die Kultusministerkonferenz, konkret die Länder mit der Bundesregierung vereinbart haben, 2019 jetzt in der Umsetzung. Und da haben wir auf der einen Seite das, was an Schule passiert, sprich die digitale Ausstattung der Schulen mit LAN, WLAN und technischen Geräten aller Art. Und auf der anderen Seite geht es um Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, für Lehrerinnen und Lehrer, Administratorenkosten und viele andere Dinge mehr. Das ist ja alles finanziell abgesichert. Wir sind da weiter als in der Öffentlichkeit bekannt. Es hat mit Abrechnungssystemen zu tun. Aber wir gehen als Freistaat in die Vorkasse und finanzieren dort vieles. Und die Corona-Zeit hat uns ja regelrecht auch ins kalte Wasser gestoßen. Wir haben ja 2019 angefangen mit einem großen Kongress, kann man sagen, um das zu starten. Wir wollten mit 20 Pilotschulen, digitalen Pilotschulen loslegen. Dann kam die Corona-Zeit ein Jahr später und alle sind in den digitalen Distanzunterricht gegangen. Ja, und dann haben wir gelernt. Die Schulcloud, die stolperte, die holperte, die stockte. Und dann haben wir dann sehr viel investiert. Auch das damalige Hasso-Plattner-Institut, die Schulcloud verantwortet haben. Und wir haben jetzt, nachdem das Institut ausgestiegen ist und die Länder Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen das gemeinsam machen, der auch einen richtigen Fortschritt erreicht. Also wir sind gut aufgestellt, aber wunderbar würde ich das nur wirklich noch nicht nennen. Das eine ist, wie gesagt, diese technische Seite. Da müssen wir noch weiter besser werden. Es hängt auch mit dem ganzen Schulbauprogramm zusammen, hängt damit zusammen, wie die Schulträger das im Einzelnen umsetzen. Aber ganz, ganz wichtig ist, dass die Lehrer fortgebildet werden, dass die Lehrer befähigt sind, auch diese digitalen Bildungsmedien zum Einsatz zu bringen. Der Bedarf ist riesengroß. Die Kolleginnen und Kollegen wollen das, also da gibt es keine Widerstände, die wollen das. Auch die ältere Generation, die bis Corona gesagt hat, nee, nicht unser Ding, muss ich nicht mehr haben und so weiter, gab es alles. Aber die sind jetzt wirklich auch bereit, sich zu qualifizieren. Und da sind auch viele dabei, die einfach so Learning by Doing, ne, Autodidakten sind, aber auch ein Autodidakt, bin selbst einer, braucht immer mal einen Tipp, Unterstützung, Hilfe. Und da glaube ich, ist, ich sage es mal so, die digitale Schulfamilie, die wächst und wächst und die Vernetzung in dem Zusammenhang ist auch riesengroß geworden.
Letztendlich können Sie ja fast froh sein, dass in 2019 diese große Konferenz stattgefunden hat, um die Dinge anzustoßen. Sonst wären wir alle noch viel mehr ins kalte Wasser gestoßen, als Eltern, als Schüler, als Lehrer, als Ministerium. Das wäre sicherlich noch viel schwieriger geworden. Aber es war ja auch ein sehr interessantes Langzeitprojekt, oder wir sind ja noch in diesem Langzeitprojekt. Niemand hätte so etwas freiwillig als Versuch unternommen. Aber wie Sie das gerade schon gesagt haben, es funktioniert ja irgendwie auch manchmal ganz gut mit Learning by Doing. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Kurs Medienkunde, den Sie eben erwähnt haben. Vielleicht können Sie nochmal mit 3 Sätzen umreißen, wie man sich das vorstellen soll. Denn normalerweise haben wir ja in der 1. bis 10. Klasse keine Kurse, sondern Fächer. Und der Kurs liegt ja so quer oben drüber und soll alles mit bedienen. Und dann würde mich auch interessieren, es gibt ja jetzt neben diesem Kurs Medienkunde ein Schulfach, was neu eingeführt wurde. Das nennt sich Informatik und Medienbildung. Ist das jetzt eine Ergänzung? Haben Sie schon erste Erfahrungen? Denn das läuft ja noch nicht landesweit, sondern an Pilotschulen. Wie verhält sich das zueinander?
Ja, Medienkunde, um das mal ganz praktisch zu machen. Also die Thüringer Landesmedienanstalt zieht natürlich auch vor Ort, also Corona jetzt weggedacht, ganz klar. Also zieht ja auch vor Ort und ich war mit Jochen Faske und Kolleginnen und Kollegen in einer Grundschule. Dann komme ich in eine Klasse, das ist ein Computerkabinett gewesen. Da sitzen die Grundschülerinnen und Grundschüler und haben einen Zettel mit einem kleinen Text und den müssen sie auf der Tastatur eingeben und dann auf dem Bildschirm entsprechend kontrollieren, ob das richtig ist. Ich war erstaunt und sage, warum denn? Hat die Lehrerin gefragt, was machen Sie denn hier eigentlich? Sagt sie, ja, die Kinder, die können alles. Die können auf dem Tablet, iPad, können die entsprechend wischen und Spiele machen und andere Dinge abrufen. Aber sie kennen die Funktion der Tastatur nicht und sie wissen nicht, was hinter der einzelnen Taste alles noch verborgen ist, so Groß- und Kleinschreibung. Also es geht wieder um Basiskompetenzen, das ist das eine. Das andere ist dann tatsächlich in den einzelnen Fächern begleitend auch Medienwissen sozusagen zu vermitteln. Und das wird dann in diesem, wir nennen das Kurs Medienkunde, integriert in die unterschiedliche Formate und unterschiedliche Fächer. Das ist kein eigenständiges Fach, sondern ist sozusagen fachbegleitend immer dabei und so wie es passt, wird es dann entsprechend auch angewendet. Und wir haben uns jetzt entschieden, dieses Fach Informatik und Medien einzuführen in 25 Schulen, weil es einfach wichtig wird, auch in der Zukunft dieses Fach zu haben. Dahinter steckt eine lange Diskussion, ob man dieses Fach überhaupt braucht. Da streiten sich auch die Bildungswissenschaftler, auch die Politiker streiten und die Politikerinnen streiten sich darüber. Aber am Ende haben wir uns gesagt, ja, der Streit ist das eine, aber ich glaube, die praktische Erfahrung ist das Beste. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen jetzt den Weg, sammeln Erfahrungen. Das läuft jetzt seit Beginn des Schuljahres, gibt positives Feedback und wir wollen das erweitern. Es wird sehr wahrscheinlich so sein, wenn wir jetzt die Schulordnung in der nächsten Runde verändern, dann müssen wir auch an die Stundentafel insgesamt heran und dann wird dieses Fach sicherlich einen ganz, nicht nur guten, sondern auch einen konkreten und festen Platz in der Stundentafel haben, weil wir haben ja schon darüber geredet, es ist einfach notwendiges Wissen, um also auch insgesamt im Leben bestehen zu können.
Ja, das ist sicherlich unbestritten. Wenn es in die Stundentafel integriert wird, ich bin gespannt, ob es on top kommt oder was dafür wegfällt.
Ja, das ist genau das. Ich habe keine Angst davor, aber das wird noch eine heiße Debatte werden. Rede ich mit den Kollegen, die Fremdsprachen unterrichten, sagen, wir brauchen mehr Stunden für Fremdsprache. Rede ich mit den Geisteswissenschaften, wir brauchen mehr Stunden für Sozialkunde, Philosophie oder andere Geschichten. Rede ich mit den Naturwissenschaftlern, mit den MINT-Kollegen, wir brauchen mehr MINT. Also das wird noch ein Tau ziehen. Wir haben schon Thüringen im Vergleich mit anderen Bundesländern eine sehr gefüllte Stundentafel. On top wird nicht funktionieren. Wir müssen sagen, wie sich die Stundentafel insgesamt neu organisiert und wo wir welche Abstriche machen. Ich kann die Fachschaften verstehen, die sagen, Mensch, mein Teil ist so wichtig und diese Kompetenzen brauchen die Kinder und Jugendlichen. Aber ich bin schon der Überzeugung, Medienkunde, Informatik ist wirklich das Fach, was jetzt auch A und O ausmacht und einen hohen Stellenwert hat. Und ich denke, dass wir das auch entsprechend umsetzen.
Und letztendlich vielleicht fließen ja auch Inhalte aus anderen Fachbereichen ein, die dann so separat nicht mehr bedient werden.
Das ist sowieso noch eine andere Debatte, wenn jetzt einmal Inhalte aus anderen Fächern, also Medienkunde pur oder Informatik pur zu machen. Klar, muss man auch machen, aber ich glaube, die Verbindung, wozu brauche ich das eigentlich? Was ist die Verbindung zu Mathematik oder auch zu von mir ist auch zu Deutsch oder zu einer Fremdsprache, gehört natürlich dazu. Hier muss man sehen, dass es hoffentlich eine Win-Win-Situation am Ende gibt.
Wir sind gespannt, was da kommt in den nächsten Jahren. Sie haben eben die Schulcloud ja schon erwähnt, dass sie anfangs ein bisschen holperte und dann ganz gut funktionierte. Jetzt haben wir sie nach den Sommerferien nicht mehr so stark gebraucht, weil doch der Präsenzunterricht zum Glück sehr weit aufrechterhalten kann. Wird sie denn jetzt immer noch genutzt? Ist das jetzt schon so eine normale Parallelität des Arbeitens oder gibt es so Verdrängungsmechanismen? Wenn man das Neue nicht mehr braucht, geht man gern zum Alten zurück?
Nein, also die Lehrerinnen und Lehrer, auch die Schülerinnen und Schüler sind froh, dass es die Cloud gibt. Die Cloud jetzt nur zu verstehen als Mittel, um Distanzunterricht zu machen. Also Video, also eigentlich sind es ja Videokonferenzen, ne? Also diesen digitalen Distanzunterricht über Video zu organisieren, ist ja das eine. Aber die Schulcloud ist ja viel mehr. Also wir haben Gott sei Dank vor Corona die Dienst-E-Mail-Adressen für die Lehrerinnen und Lehrer eingeführt. Als dann Corona zuschlug, waren noch nicht alle so weit, aber das ist dann sehr schnell passiert, dass alle sich dort angemeldet haben, weil wir brauchen einen datensicheren Raum, wo wir entsprechende Dinge dann auch zwischen Schülern und Lehrern austauschen können. Das ist dann realisiert worden, Lehrer und Lehrer untereinander natürlich auch. Das Zweite ist, dass in der Schulcloud natürlich neben diesen Videoformaten dann Aufgaben hoch und runter geladen werden können. Und in der Schulcloud selbst gibt es natürlich eine riesengroße Mediathek und Videothek, auf die Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer zurückgreifen können. Und dann gibt es natürlich, wie eben bei den Schulbüchern auch, den Teil sozusagen, der für die Schüler zugänglich ist. Und dann haben natürlich Lehrerinnen und Lehrer ihre Unterlagen, um in dem jeweiligen Fach sich entsprechend vorbereiten zu können. Also die Schulcloud wächst und es werden immer mehr digitale Bildungsmedien eingestellt. Das ist auch wichtig, dass also Lehrerinnen und Lehrer nicht alles selbst erfinden müssen. Ich weiß ja von Lehrerinnen und Lehrern, die angefangen haben, selbst Filmchen zu drehen, die sie dann im Unterricht eingesetzt haben, eigene Formate entwickelt haben, die sie verwenden im Unterricht. Aber alles, was vorbereitet ist, auf das man zurückgreifen kann als digitales Bildungsmedium, ist natürlich von Vorteil und das findet man alles in der Schulcloud und das ist auch gut so.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, das hat so eine Art organisches Wachstum auch. Es kommt immer mehr dazu und Sie können dann, die Lehrerschaft kann daraus schöpfen und die Schülerschaft ja letztendlich auch. Ich würde gerne noch mal einen Blick auf das außerschulische Umfeld werfen. Da sind Sie ja auch durchaus zuständig, da Ihr Haus ja auch sich für Jugend- und Sozialarbeit zuständig zeichnet. Im Jugend- und Sozialbereich, den Nachmittagen sozusagen, wie ist es denn da mit der Medienbildung? Haben Sie da auch Handlungsfelder, wo Sie Bedarf sehen oder ist das dort nicht so wichtig, weil der Vormittag ja schon mit diesem Thema befüllt wird?
Das ist eine riesige Baustelle. Ich habe jetzt vor kurzem im Landesjugendhilfeausschuss mit den Teilnehmenden dort diskutiert und sie sehen in der Digitalisierung, gerade der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ein Riesenpotenzial. Hier geht es auf der einen Seite klar, es geht um den Schutzgedanken, auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Befähigung, also faktisch das, und auch um Technik. Also das eine ist die Ausstattung des Jugendclubs oder der Begegnungsstätten, in denen sich Kinder und Jugendliche dann treffen. Generell, das nennt man ja dann Kinder- und Jugendhilfe, das ist das eine. Das andere ist die Befähigung derer, die als Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Betreuerinnen und Betreuer dort tätig sind, also diese digitalen Formate auch zu bedienen. Und das andere ist, die Kinder und Jugendlichen, die dort hingehen, dann also auch zu schützen vor Dingen, die sie nicht erreichen sollen. Ne? Also extremistische Formate oder sexistische Formate oder eben auch, was gerade jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich wichtig ist, aber nicht nur in der Corona-Zeit, alles, was mit Desinformation zu tun hat, sie also darauf aufmerksam zu machen. Und dazu muss ich natürlich als Begleiter, als Betreuerin natürlich auch fit sein und das beurteilen können. Und deswegen ist da ein Riesenbedarf an Investitionen da, aber auf der anderen Seite auch ein Riesenbedarf an Qualifikation und Weiterbildung für die alle Beteiligten.
Wird diese Weiterbildung gut nachgefragt?
Die Weiterbildung wird nachgefragt, aber wir stehen dort, was diesen Kinder- und Jugendhilfebereich betrifft, würde ich sagen, ja, nicht ganz am Anfang, aber doch am Anfang. Wir müssen noch richtig zulegen, um also hier das zu erweitern. Und wir sind in der Schule gut vorangekommen. Jetzt muss dieser außerschulische Bereich faktisch nachziehen, damit das wirklich der Alltag eben komplett auch digital mit einer neuen Kultur der Digitalität abgebildet werden kann.
Das heißt, im Schulbereich sind wir schon ganz gut vorangekommen. In dem Nachmittagsbereich gibt es noch einiges zu tun.
In jedem Fall.
Wenn Sie jetzt so diese ganze Bandbreite vor sich sehen, wo würden Sie denn sagen, ist Thüringen so richtig, richtig gut? Wo sind wir denn Spitzenreiter im Bundesvergleich? Oder gar nicht mal, um andere schlecht zu machen, aber was würden Sie sagen, das ist schon richtig gut gelungen, hier können wir recht zufrieden sein mit dem Stand der Medienbildung oder mit dem Stand, den Thüringen hat?
Naja, wir können richtig gut zufrieden sein, A, mit diesem Kurs Medienkunde, den wir seit vielen Jahren haben. Wir können auch zufrieden sein mit der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Tablets, mobilen Endgeräten, um keine Werbung zu machen. Und auch was die Lehrerinnen und Lehrer betrifft, wo wir noch zulegen müssen, ist tatsächlich, was die Ausstattung der Schulen als solches betrifft. Aber da sind wir auch, wie das so schön heißt, im Plan des Digitalpaktes. Da können wir uns sehen lassen. Und ich denke, wir sind dann im vorderen Mittelfeld, um das mal so als Vergleich zu bringen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, Corona hat uns jetzt einen richtigen Schub gegeben. Und diesen Schub, den müssen wir auch nutzen. Und den wollen wir auch nutzen. Die wollen auch die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen nutzen, um hier also dieses Miteinander von analogen und digitalen Unterrichten auch weiterzuentwickeln.
Das klingt doch aber ganz zuversichtlich. Ich würde gerne noch einen Schlenker zu einem anderen Thema machen, das Bildungsministerium und die TLM. Wir machen ja gelegentlich auch mal Dinge zusammen. Wir haben schon Fachtagungen zusammen veranstaltet, Fortbildungen organisiert, Kongresse, Digitalkongress zum Beispiel. Wir sind aber auch gemeinsam unterwegs, immer mit der Flimmo-Aktion. Die Flimmo-Aktion ist ja ein Element der Medienbildung, was in Ihrem Haus als wichtig angesehen wird und was auch gerade Ihnen selbst besonders wichtig ist. Das haben wir erlebt in den letzten Jahren. Und auch die TLM ist da immer gerne dabei. Da ist es ja so, dass im Dezember, November, Dezember die Eltern der Ersten- und Drittklässler Broschüren bekommen, die heißen Flimmo oder Internet-ABC, je nachdem, welches Alter man nun anspricht. Und das sind ja in Thüringen allein fast 40.000 Haushalte, die da jedes Jahr versorgt werden. Außerdem gibt es Elternabende, dieses Jahr sind die natürlich Corona-bedingt digital, die sich mit diesem Thema beschäftigen, nämlich der Frage, was soll mein Kind wahrnehmen können und was vielleicht auch eher nicht im Netz und im Fernsehen. Warum liegt Ihnen so viel daran? Das ist ja sehr schön, dass wir schon so eine lange Kooperation haben. Das zeugt ja davon, dass dem Bildungsministerium dieses Element der Medienbildung wichtig ist.
Ja, diese Kooperation, die kann man gar nicht mit Gold aufwiegen. Das ist einfach toll, was da läuft. Also Sie haben ja erst mein Geburtsjahr genannt und wir bekamen in unserer Familie 1964 den ersten Schwarz-Weiß-Fernseher. Das kann sich die junge Generation heute alles nicht mehr so richtig vorstellen. Aber da gab es ein Nachmittags- und ein Abendprogramm und dann die Wiederholung am Vormittag. Ein ganztägiges Programm gab es erstens gar nicht und zweitens gab es gar keine Auswahl zwischen Sendern. Das war so der Beginn. Und dann gab es Kindersendungen und Erwachsenensendungen. Da war ganz klar, das darf man nicht. Also es war relativ einfach. Dann entwickelte sich das Fernsehen aber logischerweise weiter und es gibt jetzt eine Vielzahl von Fernsehsendern und sofort stand die Frage vor den Eltern, auch ich, als meine Kinder klein waren, ja, was dürfen denn nun die Kinder sehen und was dürfen sie nun nicht sehen? So, und das, glaube ich, ist jetzt mit der Flut, die jetzt auch übers Internet, über soziale Medien kommt, noch viel, viel größer geworden. Also wir haben auf der einen Seite klar Radio, wir haben Podcasts, wir haben Videoformate, andere Angebote, die also im Netz abzurufen sind und dann noch die Klassiker sozusagen. Wir haben nach wie vor Radio, ist ja auch gut so, und wir haben nach wie vor Fernsehen. So, was ist nun das Richtige für mein Kind? So. Und selbst erstmal zu sagen, was will ich denn nun eigentlich schauen? Ne? Wo ich vielleicht ein Anhänger von Netflix oder von anderen Streaming-Formaten bin. So, und das, und da Eltern zu helfen, zu sagen, pass auf, die Sendung oder dieses Angebot im Internet, das ist genau das Passende für das Alter deines Kindes, das ist genau das Ziel von Flimmo, die Eltern in ihrer Kompetenz so fit zu machen und so zu stärken, dass sie auch bewusst auswählen können, egal in welches Medium jetzt genommen wird, pass auf, das passt genau für die Altersgruppe von 8 Jahren oder von 10 Jahren oder von mir aus auch für 14 Jahre. Das sind sind genau die Dinge, die in der Grundschule beginnen. Und das hat was mit Entwicklung von Medienkompetenz sowohl der Eltern zu tun, aber am Ende auch wieder der Kinder, weil die sollen dann beurteilen, liegt mir das und wie gehe ich dann eigentlich mit den Informationen um, die dort über den Bildschirm kommen. Und das, glaube ich, ist unwahrscheinlich wichtig. Also deswegen, Flimmer ist eine Aktion, ich bin da wirklich begeistert von, weil das Eltern anspricht und zwar in einer Größenordnung, wie wir ansonsten, glaube ich, Eltern nicht erreichen. 40.000 Haushalte ist schon eine Hausnummer und damit erreichen wir ja nicht nur den Papa und die Mama, sondern wir erreichen ja auch die Großeltern. Also es ist schon eine familiäre Geschichte, die da abläuft und am Ende hilft es, glaube ich, auch den Eltern, sich selbst zu orientieren und das ist nicht unwichtig. Und die Kinder, ja, die gewinnen dadurch.
Ich bin begeistert, wie begeistert Sie sind. Wir bräuchten jetzt fast noch so eine kleine Videostrecke, um den neuen Internetauftritt vom Flimmo mal anzuschauen. Das werden wir vielleicht in einem anderen Format machen, aber heute nicht mehr. Wir haben schon so lange miteinander gesprochen, dass die Zeit, die wir für unseren Flimmo immer so, den wir für unseren Podcast immer vorsehen, schon rum ist. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich. Wir könnten noch lange weiterreden über die verschiedensten Aspekte, die hier in Thüringen im Zusammenhang mit Medienbildung wichtig sind. Das machen wir an anderem Ort und zu einer anderen Zeit. Ich sage danke fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.
Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt. Unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast und natürlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.